Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt mal ehrlich, wie ist denn das, wenn Sie beten? Wie reden Sie Gott denn da an? Sagen Sie zum Beispiel Jesus oder Herr Jesus oder guter lieber Jesus? Oder neigen Sie eher zu guter Vater, liebender Vater, mein Vater, lieber Gott? Macht das überhaupt einen Unterschied für Sie? Und wenn ja, welchen? An sich ist das doch eine Bagatellfrage, oder? Macht doch keinen Unterschied. Gott ist doch sowieso immer derselbe, oder? Unser Studiogast, der sagt, das ist keine Bagatellfrage, denn es steckt ja mehr dahinter, nämlich Beziehung und die Frage, ja, wie ich in dieser Beziehung mein Gegenüber sehe. Thema unserer heutigen Lebenshilfe ist, begegnet mir Gott Vater anders als Jesus? Zugeschaltet aus Mannheim ist uns dazu mal wieder, und ich freue mich schon, Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation, und für die arbeitet Herr Papenkort seit über 20 Jahren vollzeitlich. Er geht dazu in Gemeinden und Gruppen und hält dort Vorträge oder Workshops, deren Ziel immer eine neue, persönliche, ja intime und tiefere Begegnung mit dem Auferstandenen ist. Herr Papenkort, herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie sich heute Morgen Zeit für uns genommen haben.
Guten Morgen, Herr Miller.
Sie sind ein bisschen erkältet, haben Sie mir gesagt.
Ein bisschen.
Also wenn die Stimme rau ist, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, das liegt nicht an Ihrem Radio, nicht am Empfang, das liegt am Herrn Papenkort. Aber ich hoffe, wir kommen gut durch. Herr Papenkort, Thema unserer Sendung, begegnet mir Gott Vater anders als Jesus? Steigen wir einfach gleich ein. Sie haben einen Vortrag vorbereitet. Und Herr Papenkort, das Wort ist bei Ihnen. Und schonen Sie die Stimme.
Ja, machen wir. Wenn wir über Jesus nachdenken und über den Vater nachdenken, dann haben wir natürlich eine Vorstellung von Jesus. Wir stellen uns Jesus vor, vielleicht nach irgendeinem Bild, das wir irgendwo gesehen haben, das wir im Kopf haben, vielleicht ein inneres Bild, wie auch immer. Wir haben eine Vorstellung von Jesus. Und irgendwie stellen wir uns auch den Vater vor, vielleicht nicht so konkret, aber da ist so eine Ahnung. Wir haben dann auch irgendwie eine Beziehung zu Jesus. Und wir haben auch irgendwie eine Beziehung zum Vater. Diese Beziehung, die wir haben, die wird natürlich geformt von unserer Vorstellung von beiden. Also meine Beziehung zu Jesus, die lebe ich so, wie ich eben mir tatsächlich Jesus vorstelle. Wie er, denke ich, wie er ist, was er denkt, was er möchte. Und genauso ist es halt eben dann mit dem Vater. Vielleicht nicht so ganz konkret, aber auch meine Beziehung zum Vater ist unterm Strich ein Ausdruck von meiner Vorstellung von ihm. Aber wenn wir jetzt Vater und Sohn haben, unterscheiden sich die beiden eigentlich voneinander? Es sind ja nun mal zwei. Wie begegnet mir denn Jesus und wie begegnet mir Vater? Wie begegnet mir der Vater? Wie begegnet mir denn der Vater anders als Jesus? So wie mir Herr Meier anders begegnet als Herr Schmidt? Was denkt denn Jesus von mir? Und was denkt denn der Vater von mir? Wie denkt Jesus von mir? Und wie denkt denn der Vater von mir? Und zu wem von beiden gehe ich denn lieber? Zu wem von beiden gehe ich denn öfter? Bei wem von beiden fühle ich mich denn eigentlich wohler? Und warum? Warum lieber zu dem als zu jenem? Wie unterscheiden sich Jesus und der Vater? Wie unterscheiden sich der Charakter Jesu vom Charakter des Vaters? Wie unterscheidet sich die Persönlichkeit Jesu von der Persönlichkeit des Vaters? Vielleicht sitzen die jetzt am Radio und sie hören das und sagen, das ist mir eigentlich komplett egal. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist sowieso alles so ein bisschen durcheinander, vermischt, versteht kein Mensch und braucht auch eigentlich keiner. Ist eigentlich nur so eine theologische Komplikation, die braucht so ein richtiger Mensch eigentlich gar nicht. Vielleicht gehören Sie aber auch eher zu einer Gruppe von fleißigen, treuen Betern, die treu in gutem Glauben beten, aber in ihrem Beten weder eine Begegnung mit dem Vater noch eine Begegnung mit dem Sohn erleben, sondern einfach nur in Treue hoffen, dass dieser Gott irgendwie das Gebet hört und dann manchmal auch erhört. Wo auch immer Sie sich wiederfinden. Nehmen wir uns heute Morgen einen Moment Zeit und lassen uns hineinnehmen mit diesen Fragen in das letzte Abendmahl bei Johannes. Das wissen Sie bestimmt, bei Johannes, im Johannesevangelium, da ist das Abendmahl richtig ausgedehnt. Da geht das Abendmahl durch 4 bzw. 5 Kapitel. Jesus hat also gerade seinen Jüngern die Füße gewaschen, nicht? Das letzte Abendmahl bei Johannes beginnt eben mit der Fußwaschung. Und dann ist er fertig mit dem Füßewaschen und dann sagt er ihnen etwas über einen bestimmten Verräter. Und dann ist das raus und dann geht Judas aus dem Saal. Er fühlt sich angesprochen und verlässt das Geschehen. Und als Judas dann aus dem Saal gegangen ist, beginnt Jesus jetzt etwas zu erklären. Jetzt beginnt Jesus davon zu reden, dass er nur noch kurze Zeit da ist, bei ihnen ist. Dass er also geht. Und er sagt, dass dorthin, wohin er geht, sie, eben seine Jünger, ihm nicht folgen können. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern schnell noch ein neues Gebot. Und jetzt wird Petrus wach. Petrus hat irgendwas verpasst. Sagt Petrus, Moment, wohin gehst du? Wieso gehst du wohin? Und warum kann ich dir dahin nicht folgen? Wir kennen das. Ne? Petrus sagt dann, ich folge dir überall hin und wenn mich das mein Leben kostet. Und dann sagt Jesus noch ganz eindringlich diese Sache mit dem Hahn, der dann dreimal kräht. Und dann geht Jesus weiter und sagt, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Also kommt nicht durcheinander. Sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Na, da können wir sagen, wunderbar, das ist gar kein Problem. Wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus, an beide kein Problem. Und dann geht Jesus weiter und sagt, im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ist ja wunderbar. Jesus geht, um eine Wohnung vorzubereiten. Und ganz nebenbei, eine Wohnung auch für mich. Und das ist eine Wohnung, in der ich mich dann wohlfühle. Das ist eine Wohnung, die mir passt. Das ist nicht einfach eine riesen Wohnanlage mit so vielen Tausenden von Wohnungen. Da ist eine Wohnung, die ist ganz besonders für Sie passend. Die passt genau Ihnen. Das nur einfach so als Nebenkommentar. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin, sagt Jesus. Das ist ja schön für uns. Dort sein, wo Jesus ist. Dieser Platz, eben dort in der Wohnung, die er für mich vorbereitet hat. Ich hoffe nur, dass ich dann auch mit dem Vater dort zurechtkomme. Denn das ist ja das, wo Jesus uns hinbringt, dann eben im Haus meines Vaters. Wie komme ich denn mit dem Vater zurecht? Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Ich bin ihm eigentlich noch nie begegnet. Ich habe ihn schon mal gar nicht gesehen. Ich habe nur mal ein paar Dinge über ihn gehört. Wie das dann wohl wird, wenn ich dann dahin komme, in diese Wohnung im Haus des Vaters. Und dann macht Jesus halt weiter. Und wohin ich gehe, sagt er, den Weg dorthin kennt ihr. Warum sagt Jesus das jetzt? Woher soll ich das denn wissen? Er sagt gar nicht, wohin er geht. Er sagt, wir können ihm dahin nicht folgen. Ne, den Jüngern jedenfalls. Wie um alles in der Welt soll ich denn den Weg wissen? Aber irgendwie war Jesus sich wohl sehr sicher, dass seine 12, die da bei ihm sitzen, diesen Weg kennen. Er war ja immerhin 3 Jahre mit ihnen unterwegs, hat so sehr in sie investiert. Aber da kommt dann Thomas und er spricht jetzt uns aus dem Herzen. Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Das macht doch auch Sinn. Wie kann ich denn den Weg wissen, wenn ich gar nicht weiß, wo das Ziel ist? Kann ich doch gar nicht. Das wäre, als ob ich dir sagen würde, du weißt zwar nicht, wohin du gehen sollst, aber den Weg dahin, den kennst du. Ist doch Blödsinn. Es kann niemand sich für einen Weg entscheiden, ohne das Ziel zu kennen, oder? Warum sagt Jesus dann aber sowas? Wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Zumindest ist unser Unverständnis nicht so eine große Ausnahme. Immerhin, Thomas, einer von den auserwählten 12, hat dieselbe Frage und dasselbe Problem. Keine Ahnung, wohin du gehst. So ein Blödsinn, wie soll ich den Weg kennen? Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat nicht gesagt, ich zeige euch den Weg, ich sage euch die Wahrheit und ich schenke euch das Leben, sondern er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, das ist wohl wirklich eine Antwort auf die Frage vom Thomas. Und dann auch ein bisschen, hoffe ich, eine Antwort auf unsere Frage nach diesem Problem. Wie kann ich denn den Weg wissen, wenn ich das Ziel nicht kenne? Weil Jesus selber der Weg ist. Ich gehe in ihm. Er ist der Weg. Er zeigt nicht den Weg, sondern ich bin in ihm, mit ihm unterwegs. Und das kann ich sein, auch wenn ich das Ziel nicht so klar kenne. Ich bin in ihm und mit ihm unterwegs. Und irgendwie war Thomas wohl auch zufrieden mit der Antwort. Zumindest steht hier im Evangelium nichts, dass Thomas gesagt hat, Moment, das macht alles. Nein, er war zufrieden. Das war für ihn eine Antwort. Jesus sagt, ich bin dein Weg. Gut. Und dann sagt Jesus weiter. Er spricht auch noch davon, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also dieser Weg geht offensichtlich in Richtung Vater. Was und wer und wie auch immer das ist, aber das ist wohl die Richtung. Irgendwie zum Vater. Und irgendwie wohl auch durch Jesus, weil, sagt Jesus auch, da kommst du nicht hin, außer durch mich. Und dann sagt Jesus weiter, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Natürlich, das wissen wir. Wenn wir Jesus erkennen, bringt Jesus uns zum Vater. Aber dann bringt uns Jesus irgendwie durcheinander, indem er noch was obendrauf setzt und sagt, schon jetzt kennt ihr den Vater und ihr habt ihn gesehen. Moment! Wie schon jetzt? Ich dachte, wusste, du bringst uns erst noch zum Vater. Und gesehen habe ich den Vater ja schon mal gar nicht. Kann man ja auch gar nicht den Vater sehen. Dann stellen wir uns einen Moment vor, diese Gesichter von den Jüngern. Na, Jesus sagt, wunderbar, Leute, ich bin der Weg, ich nehme euch mit zum Vater und ihr habt ihn schon gesehen. Was, wo denn? Na, wenn man sich in einem Saal vorstellt, wie die geguckt haben, wo ist er denn, dieser Vater? Wo um alles in der Welt sehe ich den Vater denn? Da passt doch irgendwas nicht. Und jetzt kommt Philipp uns zur Hilfe. Und Philipp sagt dann zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater und das genügt uns. Ja, wunderbar. Philipp ist ganz bescheiden. Philipp, ne, nicht so ein heißer, Philipp ganz locker, zurückhaltend, sagt, Jesus, zeig uns den Vater und dann ist alles gut. Lieber Herr, das wird mir hier irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Das fängt an, so theologisch zu werden, so abstrakt, so theoretisch. Zeig uns einfach, der einst mal den Vater, und dann sind wir zufrieden. Wir können warten. Kein Stress. Und dann hätte man ja eigentlich sich vorstellen können, dass hier jetzt das Ganze durch ist, weil sagt, hier ist wunderbar, habt ihr verstanden, regt euch nicht auf, haltet die Füße still, so wie Philippus, und alles gut. Aber nachdem Philippus gesagt hat, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns, antwortet Jesus ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Diese paar Worte, in diesen paar Worten, da ist eine richtig satte Enttäuschung Jesu sichtbar. Philippus stellt ganz unschuldig, ne, diesen Satz dahin und sagt, Herr, zeig uns den Vater, dann ist alles gut. Und Jesus sagt, was hab ich denn getan? 3 Jahre hab ich in euch, 12, mehr investiert als in jeden anderen. Und du hast mich auch nach 3 Jahren überhaupt nicht erkannt. Jesus sagt, das Wesentliche von mir hast du verpasst, hast du gar nicht gesehen. Was ist hier eigentlich los? Das ist nicht etwas Kleines, nicht etwas Nebensächliches. Jetzt ist es hier schon beim letzten Abendmahl, die 3 Jahre Top-Ausbildung als Jünger, die sind durch. Und jetzt kommt Philippus mit so einem Teil an und hat das Wichtigste verpasst. Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist ein ganz kurzer, kleiner Satz und er macht den ganzen Unterschied. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und so klein und unscheinbar dieser Satz auch ist, so schwer kommt er bei uns an. Philippus hatte dieses nach 3 Jahren Top-Ausbildung bei dem Meister selbst nicht verstanden. Darum sagt Jesus dann, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater, siehst du ihn denn nicht? Siehst du ihn denn nicht? Also, Philipp, wieso den Vater? Jesus, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Papst Benedikt in seinem Jesusbuch sagte an einer Stelle, dieses Herr, zeige uns den Vater, das was der Philippus gesagt hat. Herr, zeige uns den Vater, sagen wir immer wieder zu Jesus. Und die Antwort ist immer wieder der Sohn selbst. Herr, zeige uns den Vater, sagen wir immer wieder zu Jesus. Und die Antwort ist immer wieder der Sohn selbst. Durch ihn, nur durch ihn, lernen wir den Vater kennen. Jesus macht dann noch ein paar Takte weiter mit Philippus und sagt, glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Und wenn wir da jetzt stünden, würden wir vielleicht sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich glaube ich eher, dass ihr zwei seid. Wohl irgendwie sehr nahe, sehr einig, sehr verbunden in Liebe, vielleicht sogar ähnlich, wer weiß das schon. Aber das mit dem dich sehen und den Vater sehen, das habe ich so nicht erkannt. Jesus reagiert, ne, für den armen Philippus hier schon ziemlich heftig. Und das macht er nicht ohne Grund. Denn genau darin bestand ja das Wesentliche seiner Mission, den Vater zu offenbaren. Und da hilft uns ein bisschen weiter, denke ich jedenfalls, so ein Wort, ein, zwei Worte aus unserem geliebten Katechismus. Wenn Sie das nachschlagen möchten, es ist so durchnummeriert, sind wir in 516. Da heißt es ganz einfach, das ganze Leben Jesu ist Offenbarung des Vaters. Das ganze Leben Jesu, seine Worte und Taten, heißt es dort, sein Schweigen und seine Leiden, seine Art zu sein und seine Art zu sprechen, all das ist Offenbarung des Vaters. Das heißt dann für uns, dass Jesus nicht einfach nur von dem Vater erzählt, dass er nicht einfach nur berichtet, uns Einsichten schenkt, Worte über den Vater schenkt, sondern sein ganzes Leben macht den Vater sichtbar. Darum sagt er diese einfachen Worte, wenn du mich siehst, siehst du nicht nur mich, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und das sehen wir in seinen Worten, in seinen Taten. Und seine Taten können wir anschauen, machen wir gleich noch ein bisschen. In seinem Schweigen, in seinem Leiden, sehen wir den Vater. Seine Art zu sein zeigt uns die Art des Vaters. An anderer Stelle heißt das im Katechismus, jetzt sind wir in 470, in seiner Seele, also in Jesu, in seiner Seele wie in seinem Leib, bringt also Christus das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit menschlich zum Ausdruck. Ich denke, in diesen Momenten geht uns das Gottsein Jesu vielleicht noch einmal viel deutlicher auf. Und dass in dieser Begegnung mit Jesus ich nicht nur Jesus begegne, sondern tatsächlich in ihm auch dem Vater. Das haben wir gerade gelesen im Katechismus, das ganze Leben Jesu, seine Worten, Taten, sein Schweigen, sein Leiden, seine Art zu sein, sein Sprechen, alles Offenbarung des Vaters. Was bedeutet das denn für mich? Wenn ich das jetzt durchdenke, Was heißt das für mich? Und zum einen sagt Jesus, du erkennst mich gar nicht, wenn du in mir den Vater nicht erkennst. So wie er dem Philippus das gesagt hat. Ich erkenne Jesus nicht wirklich, wenn ich in ihm nicht auch den Vater sehe. Als ich das erste Mal gehört hatte, das war für mich was wirklich Neues. Das habe ich so nie bedacht vorher. Ich wusste, da ist irgendwo ein Vater und da ist auch ein Jesus. Aber dass ich in Jesus auch den Vater sehe, das habe ich lange so nicht auf dem Schirm gehabt. Und es ist offensichtlich etwas Wesentliches, etwas Zentrales, nicht etwas so, was dazukommen kann, wie die Kirsche auf der Torte. Das hier ist wesentlich. Jesus hat den Vater offenbart, nicht nur über ihn gesprochen. In Jesus wird der Vater sichtbar. Seinem ganzen Leben. In seinen Worten, wenn Jesus spricht, spricht nicht nur Jesus, spricht der Vater. In seinen Taten. Und wenn man eine, die hatten wir gerade schon kurz erwähnt, die Fußwaschung. Da sind wir bei Johannes im 13. Kapitel. Und da heißt es ausdrücklich am Anfang vom 13. Kapitel, dass Jesus genau wusste, dass er von Gott gekommen ist und zu Gott zurückgeht. Er wusste genau, wer er ist. Und dann legt er sein Obergewand ab, die Schürze um und fängt an, die Füße zu waschen. Und jetzt ist das Spannende, dass wir in diesem den Jüngern Füße waschenden Jesus nicht nur Jesus sehen, sondern auch den Vater. Das, was Jesus da macht, ist nicht ein Ausdruck von etwas, was Jesus machen würde, nur Jesus machen würde, sondern der Vater auch. Jesus offenbart auch den Vater, auch da im Füßewaschen. Sie und ich stellen uns wahrscheinlich den Vater viel eher vor als diesen etwas älteren, souveränen Herrn, der irgendwo auf einem Thron sitzt oder zumindest am Kopfende des Tisches, da wo der Hausherr Platz nimmt. Aber wir würden kaum so eine Tat wie Füße waschen als Haltung, als Einstellung, als Charakter mit dem Vater verbinden. Und doch sagt Jesus ganz eindringlich, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann beginnt das vielleicht so langsam, dass wir auch den Vater ein bisschen deutlicher sehen, ein bisschen konkreter sehen. Wir hören Jesus, wie er sagt, irgendwo bei Matthäus, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen. Und auch in diesen Worten sehen wir Jesus und wir sehen auch den Vater. Das ist auch ein Zuruf, den der Vater mir zuruft. Und sagt Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Wunderbar. Aber das Herz des Vaters ist nicht anders. Das sind nicht zweierlei Herzen, nicht zweierlei Charaktere. Jesus offenbart das Herz des Vaters. Sanftmütig und demütig. So ein anderes Element, das beeindruckt mich ganz tief und wunderbar, ist in Johannes im 6. Kapitel, da gibt es diese Geschichte mit der Brotvermehrung, da haben 5000 Leute Hunger und da ist nichts zu essen, da kommt dieser kleine Junge dahin, 5 Brote, 2 Fische und der Andreas bringt diesen kleinen Jungen zu Jesus. Und nur sind 5 Brote, 2 Fische wirklich nicht die große Lösung für den Hunger von 5000 Leuten. Hätte Jesus ja sagen können, ne, kleiner Junge, wunderbar, schönen Dank auch, aber die Dinger, also die 5 Brote, was, ne, brauchst du? brauchen wir nicht, gehen wir nach Hause, alles gut. Nein, Jesus sagt, deine 5 Brote, 2 Fische, wunderbar. Das nehmen wir, das machen wir. Damit füttern wir 5000 Leute. Hier wird was ganz Wichtiges sichtbar, nämlich dass Gott und auch Gott Vater nicht das, was ich habe, gering achtet, sondern eben genau das nimmt und daraus etwas Herrliches gestaltet. Nicht nur Jesus, hier wird etwas Wesentliches auch vom Vater sichtbar. Er achtet das, was ich bin und habe, nicht gering, auch wenn das so winzig ist wie 5 Brote für 5000 Leute. Er nimmt das, was ich bin, sehr ernst. Er schätzt das. Und mit seiner Gnade macht er daraus enorme Dinge. Oder wir hören, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, zu retten, was verloren ist. Wunderbar. Hören wir hier auch das Herz des Vaters? Es ist nicht ein anderes Herz. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Haben wir uns den Vater schon mal als Arzt vorgestellt? Dem wirklich ein Anliegen ist, dass wir gesund werden? Oder wenn wir in der Begegnung sind mit diesem Jesus, mit dem reichen jungen Mann, der auf ihn zukommt und was muss ich tun, ewiges Leben, und Sie kennen die Geschichte. Dann heißt es da, Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagt, eins fehlt dir noch. Können wir in dieser Begegnung auch den Vater entdecken? Können wir das sehen? Denn der Vater macht es nicht anders als Jesus. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir wirklich den Vater. Er gewinnt ihn lieb. Er sagt ihm aber auch klar und deutlich, was noch fehlt und welche Wahl er hat. Und welche Wahl er treffen will, soll, möchte. Ein anderer Vers, den kennen Sie alle, ne, sagt Jesus, wer unter euch der Größte sein will, soll euer Diener sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Hören wir in diesen Worten nur Jesus, oder beginnen wir auch in diesen Worten zu sehen, wie auch das Herz des Vaters sichtbar wird? Es ist nicht so, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, und der Vater in Liebe aber herrscht auf irgendeinem Thron. Oder wenn wir die Ehebrecherin anschauen, wie Jesus der Ehebrecherin begegnet, ne, wo er dann im Sand da was malt und schreibt und dann, ne, hat dich denn keiner verurteilt. Da begegnet nicht nur Jesus dieser Ehebrecherin, sondern in seinem Tun, in seiner Art, in seinem Reden wird der Vater sichtbar. Oder schauen wir, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe. Und da beginnen wir langsam zu sehen, dass auch und ganz besonders im Kreuz wir nicht nur Jesus sehen. Diesen Satz, den er Philippus gesagt hat, den sagt Jesus uns auch vom Kreuz her. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sind nicht zweierlei. Tatsächlich bin ich Mensch geworden, damit ihr den Vater sehen könnt. Darum sagt Jesus ja auch, schon jetzt kennt ihr ihn, schon jetzt habt ihr den Vater gesehen. Wenn ich das nächste Mal ein Kreuz anschaue, sehe ich den Vater? Wenn ich ihn nicht sehe, nicht Jesus zu mir und sagt, wie kannst du mir sagen, zeig uns den Vater? Ich zeige ihn dir doch die ganze Zeit. Warum siehst du ihn nicht? Und dieses neue Gebot, das Jesus gibt, aber kurz nach dem Füßewaschen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Zuruf auch vom Vater. Wie liebt der Vater uns denn? Er liebt uns so, wie Jesus uns liebt. Er gibt alles. Alles. Und darum ist dann auch, und dann sind wir vielleicht ein bisschen durch mit den Beispielen hier, der sagt, am Ende vom Johannesevangelium, wir kennen alle diesen Dialog, Jesus zu Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Und auch hier sehen wir nicht nur und hören wir nicht nur Jesus. In diesen Worten fragt uns eben auch der Vater, liebst du mich? Benedikt schreibt in seinem Jesusbuch, immerfort geht Gott in Christus auf die Menschen zu, auf mich. Immerfort geht Gott in Christus auf mich zu, damit ich auf ihn zugehen kann. In Jesus will für mich der Vater sichtbar werden. Nicht nur hörbar, sichtbar. Dass die ganze Mission, die Wesen, ein ganz wichtiger Teil von Jesu Mission, dass er uns den Vater offenbart, nicht nur über ihn redet, nicht nur, dass wir ihn vorstellen, sondern dass wir ihm begegnen, dass wir ihn erleben, dass wir uns immer mehr nach ihm sehnen. Dass Jesus dann uns nicht sagen muss, wie könnt ihr sagen, zeig uns den Vater. Vielleicht können wir an dieser Stelle ein paar Takte Musik einfließen lassen, dass das Ganze sich ein bisschen setzen kann und dann können wir uns nachher noch ein bisschen weiter unterhalten.
Wir hören etwas Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, begegnet mir Gott Vater anders als Jesus? Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung. Wir haben gerade sein Impulsreferat gehört, einfach wo so die Kernaussage ist, dass Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Herr Papenkort, jetzt ist ja unser Bild so geprägt, sage ich mal so, Sie haben vorhin den Vater im weißen Rauschebart erwähnt, der an der Tafel sitzt. Ich schaue mir jede Kirche an, da sind Gemälde drin und da sehe ich Tauben fliegen als Heiligen Geist und Gott mit Rauschebart, der die Welt erschafft und dem Sohn, der ihm zur Rechten sitzt. Ich meine, da wird uns ja von Kindesbeinen an eigentlich so, naja, so eine Trennung bildhaft vor Augen geführt. Da hat da die Kirche pädagogisch voll versagt, oder?
Nein. Schauen Sie, wenn wir von Gott reden, dann können wir immer nur in menschlichen Begriffen reden. Wir verstehen keine göttlichen Begrifflichkeiten mehr. Wir können immer nur in unserer Sprache, mit unseren Begriffen reden. Und wenn Jesus zu zu uns spricht, auch wenn Gott sich offenbart, dann kann er sich auch nur in unserer Begrifflichkeit offenbaren. Er kann sich nicht in göttlichen Begriffen offenbaren. Das käme bei uns gar nicht an. Das würde für uns gar keinen Sinn machen. Und also benutzt Jesus auch ganz viele, viele Bilder. Also auch in der Heiligen Schrift sind viele Bilder da, weil diese Bilder versuchen, Wirklichkeiten auszudrücken. Jedes Bild hat allerdings auch einen Anfang und ein Ende. Also ich kann Bilder auch strapazieren. So hat, weiß ich, die Taube auch einen Sinn, aber sie ist sicherlich nicht ein Foto vom Heiligen Geist. Und uns hilft da manchmal nicht, dass wir uns an unserer Vorstellungskraft auf Gedeih und Verderb festhalten. Weil wir dann manchmal, das drückt sich aus, wenn wir sagen, kann ich mir nicht vorstellen, und meinen damit eigentlich, das kann nicht sein. So nach dem Motto, was ich mir nicht vorstellen kann, das kann auch nicht sein. Das hilft uns nicht immer weiter. Dann ist halt das auch für uns dann eine, sag ich mal, eine Einladung, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in dieses Geheimnis, dass Gott selber ist. Das ist auch Teil von diesem Weg, der Jesus ist. Dass wir uns da mit hineinnehmen lassen. Und dann nicht sage ich, gehe so weit mit, wie ich mir das vorstellen kann, sondern wir gehen mit, weil wir Jesus vertrauen, weil er unser Weg ist, weil er unser Leben ist und weil er eben auch Wahrheit ist. Wahrheit hier nicht im Sinne von Lüge, also das Gegenteil von Lüge, sondern hier ist Wahrheit im Sinne von Offenbarung, von Offenlegen, von Sichtbarmachen.
Also ich gehe mit ihm mit weit über das hinaus, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich gehe einfach im Glauben mit, obwohl ich verstandesmäßig schon gar nicht mehr mitkomme.
Naja, schauen Sie, ich meine, für die Jungs, ne, also zumindest die 12 und auch für die anderen damals, die wussten, dass es genau einen Gott gibt. Das ist bei uns ganz nebenbei auch nicht anders. Wir glauben auch an genau einen Gott. Nicht an zwei und schon mal gar nicht an drei, sondern genau an einen. Und dann, ne, sehen Sie schon langsam anrollen, ja, Moment. Und das nicht, weil das war alles in Ordnung, Gott ist Mensch geworden, wunderbar, aber warum muss Jesus dann anfangen, jetzt zu dem Vater zu beten? Nicht, dann macht er ja schon mal irgendwie, da gibt es zwei, weil der eine ist hier und zu dem anderen betet der. Und dann ein bisschen später sagt Jesus, ach Leute, wisst ihr was, ich schicke euch dann auch noch den Heiligen Geist. Wumm, jetzt haben wir drei. Und warum hat denn Jesus nicht einfach stillgehalten, einfach davon nichts gesagt? Dann wären wir alle glücklich gewesen, wir hätten einen Gott gehabt und kein Problem mit diesen drei Personen und Jesus, Vater, Heiliger Geist, da wäre alles viel einfacher gewesen. Aber schauen Sie, der wichtige Punkt hier ist, dass Jesus das nicht gesagt hat, um Professoren Arbeit zu verschaffen, nicht? Also, dass Professoren dicke Bücher schreiben können, die keiner versteht. Sondern Jesus hat kein Wort gesagt, das überflüssig ist. Und es gibt keine Offenbarung, die nicht für jeden wichtig ist. Und wenn Jesus offenbart, dass es einen Vater gibt, einen Sohn und einen Heiligen Geist, dann macht er das nicht, damit unser Leben schwierig wird, sondern er tut dies, das ist eine Einladung. Er sagt, lerne mich doch bitte kennen. Ich möchte dich hineinnehmen in das innerste Leben Gottes, in das innerste Leben der Dreifaltigkeit. Lass dich doch mitnehmen. Jesus hängt an dieses Geheimnis, an dieses Mysterium. Nicht Geheimnis, schauen Sie, Geheimnis, das ist, was zwei Kinder haben, die haben Geheimnis. Der ganze Sinn von einem Geheimnis ist, dass sie keinem Dritten was davon sagen. Aber wenn wir hier von dem Geheimnis der Dreifaltigkeit sprechen, vom Mysterium, dann ist es genau das Gegenteil. Das ist der Punkt, wo das wohl etwas ist, das wir nicht einfach umgreifen können, aber es ist etwas, in das Gott uns einlädt. Er sagt, komm doch bitte rein, ich möchte dich einladen, lern mich doch bitte kennen. Ich komme zu dir als der Weg. Dann komm doch einfach auf diesem Weg, mit diesem Weg, in mein Innerstes hinein. Ich möchte dir gerne von mir erzählen.
Jetzt begrüße ich als ersten Hörer aus Jena den Herrn Kuschel. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch. Ich möchte noch etwas komplizierter machen und den Namen Maria mit einbringen. Und zwar aufgrund persönlicher Erfahrungen, dass das, was Ludwig Grignon von Montfort geschrieben hat, über die Notwendigkeit, Maria anzurufen, vor allem in diesen Kämpfen der Endzeit, entspricht sehr und dem, was ich in bitteren Todesfällen erfahren habe. Man darf das nicht außer Acht lassen. Ich weiß, das ist nicht das Thema Ihres Vortrags.
Ja, das würde richtig den Rahmen sprengen, Herr Kuschel.
Ja, das mag sein. Nur, dass man das denkt. Ich habe so ein Büchlein an Mariens Mutterhand von Pfarrer Weigel. Der hat das auch so dargestellt. In all den ganz konkreten Schicksalen, vorzugsweise während des Zweiten Weltkrieges, die er dargestellt hat, in all diesen furchtbaren Schicksalen war das häufig die Rettung, Marias Mutterhand.
Okay, Herr Kuschel, danke, dass Sie uns auch auf den Aspekt hingewiesen haben. Ich meine, Maria wird ja auch immer mit Jesus zusammen dargestellt, mit dem Jesuskind auf dem Arm. Und Maria macht eigentlich auch nichts anderes, als auf ihn zu weisen, auf ihn zu zeigen. Danke erstmal für den Aspekt. Und jetzt gehen wir weiter nach Frankfurt zum Herrn Gattas. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Samir Gattas. Ich bin koptisch-orthodoxer Christ und habe den Vortrag ausführlich mir angehört. Ich muss leider widersprechen, denn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das sind drei Personen, aber eine göttliche Natur, ein Gott.
Ja.
Und wenn Jesus am Kreuz sagt, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Da spricht er nicht zu sich selbst. Oder wenn er sagt, Gott, in deine Hände gebe ich meinen Geist, da gibt er nicht in sich selbst den Geist auf. Also ich muss widersprechen, es sind drei Personen. Und ich möchte den Vortragenden bitten, dass er wirklich, wenn er sagt, Jesus ist nicht identisch mit dem Vater, er ist identisch mit dem Vater in seiner göttlichen Natur. So wie wenn man sich eine Sonne vorstellt, Sonne als den göttlichen Vater, der Lichtstrahl als Jesus und die Wärme, die von dem Lichtstrahl ausgeht, als den Heiligen Geist. Alle drei sind eine Einheit, aber es sind drei Offenbarungen. Er kann nicht sagen, dass Jesus identisch ist mit dem Vater und nicht zwei. Es sind zwei Personen.
Ich sehe schon, Herr Gattas, da muss der Herr Papenkort noch ein bisschen klarer werden und was ausdeuteln. Herr Papenkort, da ist es der Ball bei Ihnen im Feld.
Nein, das ist nicht, ich widerspreche Ihnen. Haben Sie schon mal den Herrn Jesus Christus, dem ihm als der Ehre gebeten, dass er ihn wirklich den Vater zeigt und offenbart? Sie sagen, Jesus offenbart uns den Vater, aber er spricht zum Vater wortwörtlich. Da kann er doch nicht zu sich selbst sprechen.
Jetzt lassen Sie doch mal den Herrn Papenkort darauf antworten, Herr Gattas.
Ja.
Einen Augenblick. Halten Sie mal kurz die Luft an und lassen Sie den Herrn Papenkort reden.
Okay. Wir können in einer Stunde im Radio nicht alles machen. Dieser Satz, wo Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Satz ist nicht von mir. Der steht einfach da so in dem Evangelium drin. Den habe ich nicht erfunden. Da käme ich auch nicht drauf. Das andere ist, dass zumindest unsere Kirche sagt, dass das ganze Leben Jesus, das heißt also auch seine Worte, das steht da bei uns jedenfalls, seine Worte, seine Taten, sein Schweigen, alles eine Offenbarung des Vaters ist. Jetzt müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir dieses Person und Natur dann ein bisschen auseinanderhalten, wo wir in der Dreifaltigkeit genau eine Natur haben und drei Personen, in Jesus genau umgekehrt zwei Naturen und eine Person haben. Da wird das Ganze dann ein bisschen schwierig. Natürlich spricht Jesus nicht zu sich selbst. Aber der ganze Punkt ist, dass Jesu Mission ist, dass er uns den Vater offenbart. Und das heißt aber eben nicht nur über den Vater spricht, weil dann hätte er zu Philippus ja gesagt, Mensch Philippus, ne, so viele Sachen habe ich dir schon gesagt, jetzt müsstest du doch verstanden haben. Sondern er spricht von Sehen. Was Philippus sieht, ist aber nur dieser Jesus. Denn in Jesus ist tatsächlich Gott Mensch geworden. Und das wird dann, da muss man sich ein bisschen länger hinsetzen, ein bisschen lang auseinanderklamüsern. Gott hat keine Teile. Auch nicht drei. Gott ist wirklich eins. Natürlich spricht Jesus nicht zu sich selbst. Warum auch? Aber es wird trotzdem in Jesus wesentlich mehr sichtbar als der Mensch Jesus. Der, der handelt in Jesus, ist Gott. Das Problem von dem Herrn Gattaz, also ich will jetzt nicht irgendwie da die Dreifaltigkeit irgendwie umgestalten oder umstricken. Aber in Jesus begegne ich nicht nur Jesus, sondern ich begegne in Jesus dem Vater.
Ist es vielleicht so, Herr Papenkort, auch, dass es wieder so eine Geschichte ist wie mit der Taube und den Bildern von Gott im Rauschebad in irgendwelchen Chorgestühlen und so? Das ist halt auch, Gott sagt ja auch am Kreuz, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ich meine, das ist was, verstehen Sie, das können wir verstehen, das ist auf der menschlichen Ebene, ich spreche zu jemand, er kann ja nicht zu sich selber sprechen. Ja, aber es ist sozusagen die Ebene, die wir verstehen können. Kann man das auch so zusammenfassen? Dann gebe ich jetzt einfach mal eine Frage weiter nach Herzogenaurach an den Herrn Netter. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Herr Babenkorn, vielleicht kann ich jetzt zu der Verwirrung noch was beitragen.
Jawohl.
Aber für mich ist es halt, ich habe mir so das versucht, irgendwie nahe zu bringen. Christus sagt ja, ich und der Vater sind eins.
Oh ja.
Und in diesem Eins, ja, steckt ja mehr drin als die gleiche Natur, sondern in diesem Ding, in dem Eins steckt ja auch noch drin, ich und der Vater sind einig. Wir denken identisch, und zwar in dem Sinne, der Vater sagt zum Sohn, tu das, und der Sohn tut das. Der Sohn, Christus sagt immer, er ist dem Vater gehorsam.
Ja.
Und deswegen ein Gott, weil die sich völlig, der Vater ist größer als ich, er sagt mir dem Sohn was, und der Sohn, Gottes Sohn, tut dann was. Und der Sohn, die Erwiderung ist ja so liebevoll, so innig, dass daraus, aus dieser Erwiderung, der Heilige Geist als eigene Gottheit, also als zu Gott gehörig, nicht als eigene Gottheit, sondern als zu Gott gehörig entsteht. Wir haben drei Personen und deswegen tun sich also viele schwer, weil drei Personen im menschlichen Sinn haben drei verschiedene Gedanken oder widersprechen sich teilweise oder sind sich auf alle Fälle nicht einig. Aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind sich in allem völlig einig. Die widersprechen sich nicht, die sind sich gehorsam. Oder der Sohn ist dem Vater gehorsam. Und der Vater ist größer als der Sohn. Christus sagt ja zum Beispiel von sich, er weiß nicht die Stunde. Also zum jüngsten Gericht oder zum Endgericht oder in der Eschatologie. Also der Vater weiß mehr als der Sohn. In diesem Sinne gesehen. Es ist die Frage, sagt es Christus, weil er als Mensch das sagt, oder sagt er auch das als Gott? Also dass da, sie sind sich, er ist, der Vater ist ja größer als der Sohn, das sagt er ja auch.
Ja.
Und deswegen, aber der Sohn ist eben dem Vater gehorsam, deswegen Dreieinigkeit mit dem Heiligen Geist, die sind sich einig in allem, was sie tun, die widersprechen sich nicht. Das ist also mein Verständnis, deswegen ein Gott, aber drei Personen, die sich eben völlig einig sind.
Okay.
Herr Papenkort.
Das ist mir Hilfe, in dieser Dreifaltigkeit, in der Dreieinigkeit in etwas zu denken.
Okay. Nee,
weil die Größe, der Vater ist größer, das steht ja auch in der Bibel. Sagt der Christus sogar von sich selbst. Er sagt aber, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Weil er genau das tut, was der Vater ihm, was er vom Vater sieht, das sagt er ja auch, ich tue, was ich vom Vater gesehen habe.
Ja.
Ich habe es von meinem Vater gelernt, quasi.
Ja.
Okay, Herr Netter, jetzt haben wir den Ball im Spielfeld von meinem Papenkorb liegen. Herr Papenkorb, das sind ganz schön harte Nüsse, die Ihnen da heute gegeben werden.
Ist doch schön, ne? Endlich mal wird es spannend.
Es ist immer spannend. Also danke, Herr Netter, vielen Dank für Ihre Hinweise und Ihr Statement. Danke sehr. Herr Papenkorb.
Wir können in einer Sendung nicht wirklich alles aufmachen. Das, was der Herr gerade gesagt hat, ist, natürlich sind Vater, Sohn, Heiliger Geist sich auch einig, aber wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann steht da im Griechischen tatsächlich ein Zahlwort. Also eins wie zwei, ne? Also eins.
Die Zahl, ja.
Also ne? Nicht einig, das ist eben, weil es tatsächlich genau einen Gott gibt. Ne? Also das, deswegen sind sie sich trotzdem einig. Nee, aber es ist dann noch ein bisschen mehr. Es ist wirklich eins, es ist nicht zwei, es ist nicht drei, wirklich eins. Das, wenn wir Personen sagen, dann müssen wir aufpassen, dass wir eine Person nicht zu schnell zwei Arme, zwei Beine, eine Nase und irgendwelche Haare anbringen. Das Person hier, da machen wir irgendwann mal eine eigene Sendung drüber, das ist, können wir vielleicht heute einfach sagen, ist ein Du. Das sind drei Dus, das sind wirklich drei Dus. Die denken aber, die haben aber eine Natur, also die haben nicht drei verschiedene Willen. Nee, die sind wirklich eins. Das machen wir irgendwann mal, Herr Biller, mit der Dreifaltigkeit. Aber schauen Sie, das. Wir können. Nein, es hilft uns nicht wirklich weiter, wenn wir versuchen, alles auf einmal zu sehen. Ich denke, es ist wichtig, und darum haben wir auch die Sendung so gemacht, zu sehen. Ich denke, es ist auch unserer Kirche wichtig, dass wir sehen, dass Jesus den Vater offenbart und dass er das nicht nur tut mit seinem Reden, sondern deswegen habe ich das extra zitiert aus dem Katechismus, damit das
durch nicht sein nur, Sein.
Genau, damit das nicht nur Herr Papenkorts Worte sind, sondern eben durch seine Worte und seine Taten, durch sein Schweigen und durch sein Leiden, durch seine Art zu sein und zu sprechen. All das ist Offenbarung des Vaters, also auch in seiner Art zu sein. Offenbart Jesus den Vater in seiner Art zu sein. Das heißt dann auch bei einem Fußwaschen zum Beispiel. Natürlich hat Jesus, die Person Jesus, Gott und Mensch, hat die Füße gewaschen. Natürlich war das einer, weiß ich was, der da für ein Handtuch umgehabt hat und für Sandalen oder nicht, lange, kurze Haare, ein Mensch. Aber eben in diesem Menschen Jesus leuchtet der Vater auf. Gott ist wirklich Mensch geworden. Wirklich Gott-Mensch, ohne das Gottsein abzulegen. Und so wird eben in Jesus der Vater sichtbar. Und das ist halt, denke ich, einfach für uns wichtig, dass wir das entdecken, weil er sonst uns so begegnen würde wie dem Philippus. Und ich denke, dass nicht aus Versehen das beim Johannes im Evangelium extra Erwähnung gefunden hat.
Jetzt begrüße ich als letzte Hörerin bei uns in der Sendung eine Hörerin aus Bayern. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo?
Sie, ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich bin auf Sendung. Ja, ich habe da jetzt die ganze Zeit zugehört. Ich habe ein ganz einfaches religiöses Denken, aber ich erinnere mich an meine Schulzeit, die schon lange zurückliegt. Und da hat uns der Herr Professor diese versucht, auch die Dreifaltigkeit zu erklären. Er hat auf den Tafeln ein gleichmäßiges Dreieck gezeichnet und dann jede Spitze da Vater, Sohn und Geist. Und dann hat er die Beziehung in dem Dreieck, hat er gesagt, die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist. Also die Liebe zwischen Vater und Sohn ist der Heilige Geist. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich würde mich freuen, wenn Sie darauf noch mal antworten würden. Ich muss allerdings jetzt auflegen, weil ich zu schwer höre und dann das Radio wieder aufmache.
Das passt. Ich danke Ihnen.
Es gibt immer wieder wirklich gut gemeinte Versuche, mit irgendwelchen grafischen Mitteln, mit irgendwelchen Bildern, die Dreifaltigkeit irgendwie darzustellen.
Sonne, Strahlen, Wärme.
Also was auch immer das ist. Und es gibt kein Bild für die Dreifaltigkeit. Also so gerne wir es irgendwie hätten, dass wir es mit irgendetwas, dass wir nachvollziehen und uns, da kommt das Wort wieder, vorstellen können. Es geht nicht. Es gibt für die Dreifaltigkeit kein Bild. Deswegen ist aber die Dreifaltigkeit nicht etwas, wo wir überhaupt gar keinen Zugang hätten. Aber es braucht wesentlich mehr als nur 3, 4, 5 Minuten. Und es ist auf keinen Fall irgendeine intellektuelle, akademische Übung, sondern es ist eine Übung, wo wir geistliche Wirklichkeiten wirklich als real wahrnehmen können. Das fällt uns als Materialisten so fürchterlich schwer. Ich möchte wirklich, wirklich uns ermutigen. Nehmen Sie von mir aus den Katechismus oder weiß ich was für ein Buch. Nehmen Sie sich Zeit. Schauen Sie, wie Sie in dem Verstehen und Erleben der Dreifaltigkeit ein Stückchen wachsen können, ein Stückchen weiterkommen können. Es ist keine Nebensächlichkeit. Irgendwo mitten in unserem Katechismus, ziemlich am Anfang eigentlich, steht, dass dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit das zentrale Geheimnis unseres Glaubens ist. Das Zentrale ist alles möglich, aber keine Nebensache. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum so wenig wir davon hören in, weiß ich, Predigten und Vorträgen, sonst was bei uns in der Kirche, aber es ist so wichtig, da ist Leben drin für uns. Und ob man sich jetzt als eher einfachen Christen betrachtet oder nicht, das ist komplett egal. Diese Einladung, lerne mich kennen, eben in dieser Dreifaltigkeit, das ist eine Einladung an jeden von uns. Wir wollen sie nicht ausschlagen.
Also für mich war es jetzt gerade in der Sendung, Herr Papenkort, ein völlig neuer Aspekt, mir bei der Szene der Fußwaschung den Vater vorzustellen, der uns die Füße wäscht. Ja.
Ja.
Und das, also da kaue ich jetzt gerade noch eine ganze Weile dran, Herr Papenkort. Also dieses Bild, dass es der Vater ist, der sozusagen vor mir kniet, die Strümpfe auszieht und meine Füße wäscht, es ist der Vater. Ja.
Also jetzt ist nochmal dem lieben Mann aus der, ich glaube aus der koptischen Kirche war er, ne?
Ja, Herr Gattas, ja.
Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Also das war Jesus, der die Füße gewaschen hat, ja?
Ja.
Aber in diesem Füßewaschen zeigt er uns den Charakter des Vaters.
Das Wesen des Vaters, ja.
Ne? Natürlich, Jesus hat die Füße gewaschen, ne? Und das war's. Jesus hat die Füße gewaschen. Aber in diesem zeigt er uns den Charakter, das Herz, die Seinsweise des Vaters. Also, ja, den Charakter, Persönlichkeit, wie auch immer. Weil es ist ja ein Charakter.
Herr Papenkort, schließen wir die Sendung mit einem Gebet.
Machen wir. Herr, wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist. Wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist, damit wir den Vater erkennen. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, um uns zu erlösen und den Weg zu öffnen zur Begegnung mit dir und mit dem Vater. Wir beten, Herr, dass wir das sehen können, dass uns die Augen aufgehen, so wie Philippus, dass wir beginnen zu sehen, Herr, wenn wir dich sehen, dass wir den Vater sehen. Herr, wir danken dir, dass du über den Vater nicht nur gesprochen hast, sondern ihn uns gezeigt hast. Herr, wir beten, dass du uns hineinnimmst in diese Begegnung mit dir. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns dieses Leben und dieses Licht bist und schenkst. Und wir möchten dieses Gebet beenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Vielen Dank, Herr Papenkort.
Gerne, Herr Müller.
Für die Hörer, für eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich beim Radio Horeb CD-Dienst zum Beispiel telefonisch bestellen unter 08328 921 120 oder über die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Sie können sich auch von der Website von Radio Horeb einen Podcast herunterladen dieser Sendung, also die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb oder zum Empfang haben oder wie Sie mit Herrn Papenkort direkt Kontakt aufnehmen können, das ermöglicht Ihnen der Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Oder Sie gehen auf die Website von Herrn Papenkort, wenn Sie direkt mit ihm zusammenkommen wollen, www.neueva.de. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.